hast, dass du uns geführt und geleitet hast und dass wir nun hier sein können. Erfülle diesen Raum mit deiner Herrlichkeit. Erfülle diesen Raum mit deinem Geist und deinem Wort, dass wir es verstehen und gestärkt werden dadurch, dass wir immer mehr sehen, was gerade wichtig ist und was du uns zu sagen hast. So segne du diese Zeit hier. In Jesu Namen. Amen. Wir leben gerade in einer Zeit, wenn wir die Nachrichten anschauen, die Zeitung öffnen, das Radio anschalten, dass wir eigentlich nur Meldungen über Krieg, Krankheit, Kummer, Hungersnöte, irgendeine Katastrophe hören. Selten mal etwas wirklich Positives oder viel davon. Als ich gestern beim Sport war, lief in den Nachrichtensendungen rauf und runter die Situation in Israel. Und sie wurde davon bestimmt, was dort alles gerade Schreckliches und Böses passiert. Und weil wir in genau so einer Zeit leben, wo all unsere Gedanken darauf gelenkt werden, wo so viel Böses und Schlechtes anscheinend vorherrscht und passiert, wollen wir ab heute mit einer Predigtreihe beginnen, die uns ausrüsten und zurüsten möchte. Einen Bibeltext uns anzuschauen, zu ergründen, was uns dort alles mitgegeben wird, wie wir uns jeden Tag neu ausrüsten können, um in dieser Welt zurechtzukommen, um in dieser Welt im Glauben gestärkt zu werden. Wir wollen einsteigen in die Waffenrüstung Gottes aus dem Epheserbrief, aus Epheser 6, Verse 10 bis 17. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wir könnten nun auch direkt einsteigen in den ersten Rüstungsteil. Doch finde ich es wichtig, dass wir noch einmal einen Schritt zurückgehen. Diese ersten Verse auch, die uns hier mitgegeben werden, betrachten und uns die Frage stellen, wogegen ist diese Rüstung? Wogegen sind diese Waffen gestellt? Denn wir hören es hier ganz deutlich, diese Waffen richten sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen einen Feind, der im Unsichtbaren lauert, einen, der verborgen ist, einen, der im Hintergrund alle Strippen zieht, und ein, der hier auch ganz klar benannt wird, der Teufel. Der Teufel, der Satan, der Herrscher der Welt, der die Mächte der Finsternis befehligt. Jemand, über den wir doch gar nicht so oft reden oder nachdenken, geschweige denn predigen. Und doch ist er da. Und doch wirkt er in dieser Welt. Und doch bringt er Unheil in diese Welt hinein. Und doch, bei all dem Bösen, was hier geschieht, bei all den Katastrophen, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wer hat das alles verantwortet? Wer sorgt dafür, dass Menschen gegeneinander agieren? Hetzt sie gegeneinander auf? Ist es nur unsere menschliche Natur? Oder hat da noch jemand anderes seine Finger im Spiel, benutzt uns, um im Grunde seine Arbeit zu verrichten? Und über den müssen wir auch einfach mal reden. Und den müssen wir auch nochmal beleuchten, wer uns hier entgegensteht, wer das eigentlich ist. Und dieser Feind hat viele Gesichter und viele Namen. Und da frage ich mich immer, wer oder was ist eigentlich das Böse? Was stellt ihr euch darunter vor, wenn ihr diesen Titel hört, das Böse? Was kommen euch für Eigenschaften in den Sinn? Was verbindet ihr am meisten damit, was dieses Wesen ausmacht? Ich habe euch mal ein paar Namen mitgebracht, die wir in der Bibel auch finden, genau für diesen Feind. Vorhin habt ihr eine Folie angeschlagen mit einigen Namen plus den Bibelstellen dazu. In den moderneren Übersetzungen finden wir dann meist Teufel oder Satan. Doch das Griechische macht noch einmal einen Unterschied, gibt uns verschiedene Namen. Allein der erste, der Teufel, der Diabolos. Und diabolisch, das klingt doch schon nicht menschlich. Das klingt schon nach einer viel finsteren Macht, als was wir uns vorstellen können. Doch auch die ganzen anderen Begriffe zeigen uns schon mal ein gutes Bild davon, mit wem wir es hier zu tun haben und unter wie vielen Deckmänteln dieser Feind agiert, wie er uns begegnen kann, dass im Grunde auch immer der gleiche dahinter steckt. Und in der griechischen Sprache und in der Bibel ist es zuweilen so, dass Namen nicht einfach nur Namen sind. Das ist nicht nur ein Name wie Sandra, Waltraud, Helmut. Da steckt immer ein tieferer Sinn dahinter, immer eine Bedeutung, eine Eigenschaft, die mit dieser Person verbunden wird. Wenn wir an Petrus denken, du sollst Kephas heißen, das bedeutet Fels, denn du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Ein Name mit Bedeutung. Genauso ist es hier. Und ich habe uns heute nochmal zwei besondere Namen herausgegriffen, an denen wir vor allem das Wirken des Feindes sehr gut erkennen können in dieser Welt. Denn wir sehen, er wird auch Belial genannt. Und dieser Name bedeutet auch der Verderber, der Verderben bringt. Und es gibt ein umgangssprachliches Wort dafür, Tod und Verderben. Da sehen wir schon, auf welcher Ebene wir agieren. Der Tod bringt, der Verderben bringt, der etwas einreißt. Ein Name, der Programm ist, ein Name, der bedrückend klingt, der ihm doch schon ganz schön Angst machen kann, wenn uns der Verderber entgegenstellt. Und wenn wir in diese Welt gucken, mit all dem Schlechten, was passiert, dann sehen wir, wie viel Verderben manche Menschen ertragen müssen. Bei Kriegen, bei Hungersnöten, bei flächendeckenden Krankheiten, was dort alles gebracht wird. Und das bezeichnet das Handeln dieses Feindes. Daraus erwächst nichts Gutes. Daraus erwächst noch nicht einmal etwas Neues, sondern aus seinem Handeln wird eingerissen, wird zerstört, wird getötet, wird Verderben gebracht. Daran erkennen wir genau, wer hier gewirkt hat. Und Verderben kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Und vielleicht kennt ihr das auch oder habt das schon mal gehört oder selber gesagt. Wenn du mit diesen Menschen Umgang hast, dann verdirbst du. Dann verdirbt dein Charakter. Verderben ist auch ein schlechter Einfluss. Und genau das macht der Feind, der Teufel auch. Er schickt uns in Situationen, in Umfelde hinein, die unseren Charakter, unser menschliches Wesen verderben. Unsere Hemmschwelle für schlechte Taten heruntersetzen, sodass uns das doch gar nicht mehr so schlimm erscheint, etwas zu stehlen, jemandem weh zu tun, zu lügen. Und so prägt er uns als Menschen in einem schlechten Einfluss, sodass wir immer anfälliger werden für das, was er tut, wo er uns hinschickt, und wir ohne es zu merken Instrumenten in seiner Hand werden. Er setzt uns schlechte Gedanken ein, prägt ein liebloses Miteinander, schaut immer nur auf die Unterschiede, zeigt auf den Neid und eine große Ich-Bezogenheit. Alles Anzeichen, wo der Mensch verdirbt und wo dieser Feind sich die Hände reibt und freut, wieder einen zu Fall gebracht. Doch er hat noch einen Namen, der noch viel schlimmer und eindrücklicher ist. Der Versucher, der uns in Versuchung führt. Und wenn wir da alleine an Jesus in der Wüste denken, als der Teufel dreimal ihn in Versuchung führte, dreimal versucht hat, ihn von den Wegen Gottes wegzuziehen, missbrauche deine Macht und sogar nicht davor zurückscheute, die Bibel, die Schriften, all das zu missbrauchen, um ihn anzugreifen damit. Da sehen wir schon, der scheut keine Mittel und Wege, um uns in Versuchung zu führen, um uns von den Wegen Gottes wegzuziehen, um unsere Aufmerksamkeit auf ganz was anderes zu lenken. Und vielleicht merkt ihr das auch in dieser Welt, dass an jeder Ecke eigentlich Versuchung lauert. Hier ein Event, mach dies, mach jenes. Du kannst dein Leben doch wunderbar füllen. Die Arbeitszeiten werden immer länger, die Arbeitswochen werden immer länger. Und irgendwann kommt man nach Hause, liegt am Abend im Bett und fragt sich, habe ich heute überhaupt mit Gott geredet? Habe ich heute überhaupt an meinen Glauben gedacht, zu ihm gebetet, in der Bibel gelesen? Oder habe ich meine Zeit ganz anders gefüllt? Habe ich mich in Versuchung führen lassen, nicht in meinen Glauben, in die Beziehung zu Gott, dem Vater, zu investieren? Wenn die Antwort ja lautet, dann freut er sich wieder. Er hat es wieder geschafft, dich zu entfremden von deinem Gott. Auch Gedanken einzusetzen, ach, die Gemeinde, die brauchst du doch gar nicht. Schlaf am Sonntag doch aus, das hast du dir verdient. Das ist nicht nötig, dass du dorthin gehst. Und wie er uns mit Angeboten lockt, nur dass wir nicht an unseren Vater im Himmel denken und uns ausrüsten gegen ihn und uns auf die richtigen Wege begeben. Und meist merken wir das auch erst, wenn es viel zu spät ist. Meist merken wir das erst, oh, ich war schon lange nicht mehr in der Gemeinde. Ich habe schon lange nicht mehr meine Bibel angesehen. Die fängt schon Staub. Wann habe ich das letzte Mal gebetet? Denn das, was auch den Teufel ausmacht, was im Epheserbrief steht, ist die Heimtücke. Das Heimliche, das im Verborgenen agieren. Einen Grund vorschieben, der sehr schön klingt, doch im Endeffekt uns auf Wege führt, die uns nicht gut tun, die uns verderben, die uns in Versuchung führen, die unseren ganzen Geist einnehmen, unentdeckt unser Leben zerstören. So agiert er doch. Der ist nie ehrlich zu uns. Er verspricht uns das Blaue vom Himmel und hält dann doch nichts davon. Und erst, wenn wir merken, auf welchen Wegen wir sind, spüren wir, was er eigentlich mit uns vorhatte. Und das sind schon so ein paar Punkte, an denen wir spüren und sehen, wie der Feind, der Teufel agiert. Doch leider sind das meist die Auswirkungen, das, was hinten raus passiert. Es gibt noch viel mehr, wo wir ihn erkennen können, noch weitere Kriterien, um direkt zu sehen, was passiert. Denn das Handeln des Teufels steht im direkten Gegensatz zu dem, wie Gott und wie Jesus wirken, wie sie uns entgegenkommen, mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir die Schrift kennen, wenn wir Bibelkenntnis haben, wenn wir wissen, das ist unser Gott und das ist Jesus, der Sohn Gottes, dann können wir doch schon erkennen, so würde er nicht handeln. Das kann nicht mein Gott sein, der mir gerade entgegenkommt. Das kann nicht der Sohn Jesus Christus sein, der mich versucht, auf Wege zu führen. Das heißt, je mehr wir darin eintauchen, das Wort Gottes dort lesen, in unsere Beziehung zu ihm investieren, ihn kennenlernen, desto eher können wir erkennen, wann er redet und wann der Feind seine Hände nach uns ausstreckt. Und ich habe uns noch einen Vers mitgebracht, der das sehr gut zusammenfasst. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und wir sagen doch immer so schön, Gott ist die Liebe. Und die Liebe würde niemals einem Menschen etwas Böses antun. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Gott, der liebende Vater im Himmel, uns in Situationen schickt, die uns schaden würden, die uns nicht gut tun, die uns auf falsche Wege führen, dass er sich uns nicht liebevoll zuwendet, das wäre doch nicht unser Gott. Unser Gott, alles, was er tut, wie er uns entgegenkommt, geschieht aus der Liebe zu uns heraus. Alles, was er tut, geschieht aus der Zuwendung zu den Menschen, nicht aus der Abkehr. Er freut sich doch, wenn wir wachsen, wenn wir aufrecht durch dieses Leben gehen, wenn wir Freude empfinden, wenn uns Dinge gelingen, wenn wir vorankommen. Und er freut sich auch, wenn wir miteinander auf diesen Wegen gehen und nicht gegeneinander kämpfen. Das Handeln Gottes ist von Liebe geprägt. Das des Feindes, von Finsternis, Bosheit, Hass, Neid, Ablehnung und noch vielem, vielem mehr. Und würde dieser Gott uns in Versuchung führen? Würde er uns jemals in eine Situation hineinstellen, wo wir versucht werden, wo auch nur die kleinste Chance bestehen würde, dass wir uns abkehren von ihm? Würde er uns auf solche Wege schicken? Würde Gott uns an eine Klippe stellen und sagen, vertrau mir und nun geh runter? Vertrau mir, dass du wohlbehalten unten ankommst? In solche Situationen würde er uns doch nie stellen. Der Teufel hingegen würde sagen, vertraust du mir nicht genug? Und tschüss und runter mit dir. Gott würde uns doch niemals in Versuchung führen. Er würde uns immer auf die Wege schicken, wo wir das Beste erleben, was uns am meisten gut tut und uns voranbringt. Deswegen, auch wieder Kriterien, dieser Gott führt nicht in Versuchung. Und genauso ist das kein Gott, der anklagt. Denn das ist ein weiterer Name des Teufels, den wir in Offenbarung 12, Vers 10 finden. Er als der Ankläger. Doch würde Gott dich anklagen? Würde er immer wieder dein Strafregister hervorholen? Du hast aber am 12. Januar um 9.43 Uhr jemanden angelogen. Das würde Gott doch auch nicht tun. Der Feind hingegen schon. Der Teufel steht dort, schau doch, was du alles schon Schlechtes angerichtet hast. Was für eine schlechte Person du bist. Du solltest dich schämen. Der macht uns ein schlechtes Gewissen, dass wir kleiner von uns denken, als wir eigentlich sind. Was hat Gott getan? Der hat seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt, ans Kreuz gehen lassen, damit wir befreit sind von unserer Schuld. Der würde die nicht wieder hervorholen. Er hat uns vergeben. Und er vergibt uns immer wieder. Das, was Gott zu dir sagen würde, ist eher, mein Kind, dir ist vergeben und nun komm. Lass uns aufmachen auf einen gemeinsamen Weg für das, was ich für dich vorbereitet habe. Und ist es nicht genau diese Botschaft vom Kreuz, das, was Christus am Kreuz getan hat, dass er für uns dorthin ging, dass er für uns ins Totenreich ging und dass er wieder auferstanden ist? Denn wir glauben an einen lebendigen Sohn Gottes, einen, der die Macht des Todes und des Teufels überwunden und gebrochen hat. Einen, der das alles für uns getan hat, aus Liebe heraus. Ist es nicht diese Botschaft, auf die wir uns immer wieder verlassen können, auf die wir immer wieder schauen können, jeden Tag neu? Doch du, Herr, bist für mich gestorben. Du, Herr Christus, hast mir vergeben. Du hast die Macht des Teufels gebrochen. Also was soll er mir schon antun können? Wenn Jesus in mir lebt, hat der Teufel doch keine Chance. Und doch ist er immer noch da. Und doch ist er immer noch in dieser Welt, geht umher und sucht sich Opfer und führt sie in Versuchung, klagt sie an, verdirbt sie mit ihrem Charakter, versucht Hass zu sehen, Misstrauen und Neid und Krieg zu schüren. Und genau deswegen, weil er immer noch agiert, wollen wir uns diese Waffenrüstung näher anschauen. Dinge, die uns ausrüsten für unser Leben, die uns stärken in unserem Glauben, die uns jeden Tag mitgegeben werden, um den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Und genau deswegen wollen wir uns nun die nächsten Wochen darauf ausrichten und darin wachsen. Also möchte ich sie uns zum Schluss noch einmal lesen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Amen.